Guten Morgen. Heute Morgen haben alle Gemeinden der Evangelischen Allianz im Rhein-Sieg-Kreis einen Open-Air-Gottesdienst. Da habe ich gedacht, fällt gar nicht auf, wenn ich nicht da bin. Und hatte dann dem Andreas gesagt, wenn du magst, dann komme ich gerne vorbei. Wenn man verlobt ist, sollte man sich ja auch schon mal sehen. Gestern Abend hatte ich ein Konzert, Dankeschön, in Darmstadt. Und als ich heute Morgen um 3 ins Bett ging, war ich mir nicht mehr so sicher, ob die Idee so toll war. Aber dann nach dem zweiten Kaffee ging es. Der kleine Glaube reicht. Fast ein irritierender Titel für eine Predigt. Weil ich eigentlich immer so geprägt war, dass wir einen großen Glauben brauchen. Lasst meinen Glauben wachsen, lasst meinen Glauben stark sein, dass mein Glaube ganz viel bewegt, dass mein Glaube ganz viel verändert. Und Jesus sagt in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Wirkt auf mich vielleicht erstmal irritierend mit meiner Prägung. Lasst mein Glaube stark werden, lasst mein Glaube groß werden, lasst mein Glaube so sein, dass er Berge versetzen kann. Und Jesus sagt, nö. Winzig kleiner Glaube, wie ein Senfkorn. Das Senfkorn ist übrigens in Israel das damals kleinste bekannte Saatgut. Und aus diesem kleinsten bekannten Saatgut, das ist so klein ein Senfkorn, wuchs aber ein ziemlich stattlicher Baum, sodass die Redewendung vom Senfkorn quasi wie so ein Volkssprichwort war. Für etwas, was ganz unscheinbar ist, winzig klein, aber dann große Resultate hat. Das war wie ein Sprichwort. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, also winzig, winzig, winzig klein, so kann er doch Berge versetzen und unglaubliche Resultate haben. Die Frage ist ja, was ist eigentlich großer Glaube und was ist kleiner Glaube? Was ist eigentlich ein großes Handy und was ist ein kleines Handy? Also früher, ne, die Älteren werden sich erinnern, waren Handys deutlich größer. Und so vom Gewicht her hattest du irgendwie die ganze Telefonzelle mit dabei. Das waren riesig dicke, große Dinger. Ja? Und interessant, bei Autos ist das ja so ein Statussymbol. Ich fahre so eine fette Karre. Bei Handys war das nie so. Ja? Also da guck mal mein Handy hier. Da habe ich 2 Angestellte, die tragen das. Das war, ist uncool. Die Dinger waren zwar unfassbar groß früher, aber sie konnten viel weniger. Also die Frage, was ist eigentlich groß? Meint es jetzt wirklich die Größe meines Handys oder meint es jetzt die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten? Sie sind immer kleiner geworden, aber immer potenter, mit immer mehr Möglichkeiten, mit denen, was man mit ihnen machen kann. Der kleine Glaube reicht, sagt Jesus. Und ich möchte 5 Thesen heute mal dazu in den Raum stellen. Erstens. Nicht die Größe deines Glaubens zählt, sondern das Fundament. Nicht die Größe deines Glaubens zählt, sondern das Fundament. In Hebräer 11, Vers 1, das ist ein Vers, der in den vielen Bibeln ganz unterschiedlich übersetzt wird, weil er nicht ganz leicht zu übersetzen ist. Und mal eine alternative Übersetzung, die Luther angemerkt hat. Er hat gesagt, es dürfte übersetzt werden mit Glaube ist eine Hoffnung mit Fundament. Glaube ist eine Hoffnung mit Fundament, mit Substanz. Was bedeutet heute das Wort Glaube in der deutschen Sprache, wenn du mit ganz normalen Leuten sprichst? Ja, Glaube ist eigentlich eher eine vage Annahme. Schatz, hast du die Waschmaschine ausgemacht? Ja, ich glaube schon. So, eine vage Annahme, überhaupt keine feste Zuversicht oder Überzeugung. Die Menschen denken, überzeugt sein kann man nur von Dingen, die man wirklich sieht, anfassen kann, die man weiß. Aber das meinen wir nicht mit Glauben, wenn wir als Christen über Glauben reden. Wenn wir über biblischen Glauben reden, dann reden wir, ja, es ist eine Hoffnung. Hoffnung bezieht sich ja immer auf das Zukünftige. Es ist eine positive Erwartung, aber mit Substanz. Es ist nicht einfach ein vages ich hoffe mal, dass es gut geht, sondern es ist eine fundierte Hoffnung, eine Erwartung. Manchmal habe ich Traugespräche, ich mache ja sehr viele Trauungen jedes Jahr, Eventtrauungen, Und dann sage ich dem Paar, wenn sie draußen heiraten wollen, in einem wunderschönen Park, und sie sagen, ja, und da die Sonne und da ist dann der Schatten. Und ich sage, Kinders, was ist denn mit dem B-Plan? Was denn für ein B-Plan, Herr Schäfer? Ja, was denn, wenn es regnet? Ihr braucht einen B-Plan. Ach, Herr Schäfer, da vertrauen wir aber dem lieben Gott. Wenn wir heiraten, ja, dann wird aber die Sonne scheißen. Das war ein Versprecher, aber ich hatte gerade an einem ähnlichen Wort gefeilt, was ich eigentlich umgehen wollte. Weil ich wollte nämlich sagen, du Dämliches, wie arrogant kann man eigentlich sein? Wenn wir heiraten, wenn ich draußen feiern möchte, dann wird aber die Sonne, nein, wird sie nicht, es wird in Strömen regnen. Und glaub mal, ich habe jetzt ein paar hundert Trauungen gemacht in den letzten 10 Jahren. Ich habe manchen Pavillon festgehalten und mit meinem Leben verteidigt und habe weinende Bräute gesehen, die sehr viel Geld ausgegeben haben an diesem Tag, die einfach mal geglaubt haben, dass der liebe Gott das dann macht. Komm mal klar, tut er nicht. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Das ist nicht Glaube. Ja, das ist Zweckoptimismus. Das ist was ganz anderes. Ist keine grobe Sünde, habe ich ja nicht gesagt. Aber wenn wir das mit Glauben verwechseln, können wir ganz schön enttäuscht werden und manchmal dann vielleicht auch in die Knie gehen. Zweckoptimismus ist substanzlos. Das ist der springende Punkt. Und Glaube ist eine Hoffnung mit Substanz. Jemand sagte mal zu mir, weißt du, Uwe, ich habe Nachbarn und die sind, ich glaube, es waren Muslime. Die sind Muslime, ganz, ganz nette Leute, unfassbar engagiert. Und wenn ich die so sehe und reden höre, dann denke ich, die glauben viel mehr als die meisten Christen, die ich kenne. Die glauben viel, viel mehr als die meisten Christen, die ich kenne. Und ich habe dann das geantwortet, was ich immer sage an dieser Stelle. Es ist aber nicht die Quantität des Glaubens, die zählt, sondern die Qualität des Glaubens. Es ist nicht die Quantität des Glaubens, die zählt, sondern die Qualität des Glaubens. Ja? Ein winziger Glaube an etwas mit Substanz, ein winziger Glaube an die Verheißung Gottes kann Berge versetzen. Und ein riesiger Aberglaube eben nicht. Es ist nicht die Quantität des Glaubens, sondern die Qualität des Geglaubten, die den Unterschied macht. Nochmal, es ist nicht die Quantität des Glaubens, sondern die Qualität des Geglaubten. Das, was du da glaubst, da liegt die Kraft drin. Und nicht in deinem Muskelspiel, hey, habe ich einen super Glauben. Egal, für was ich glaube. Es muss Substanz haben. Das ist der springende Punkt. Deswegen ist übrigens die Bibel so wichtig für uns Christen. Sie gibt unserem Glauben Substanz. Du glaubst, dass der Herr dein Hirte ist und dass dir nichts mangeln wird und dass auf dich nichts warten wird im Leben, außer grünen Auen und frischen Wasser. Du tust wohl daran, denn so steht es geschrieben. Aber ich ermahne dich, auch ein Stück weiter zu lesen. Dass es auch schon mal finstere Todestäler gibt, wo sein Stecken und sein Stab dich trösten wollen und so weiter. Wenn du da nämlich weiterliest und das auch verinnerlichst, bekommt dein Glaube mehr Substanz, als wenn du beim ersten Vers stehen bleibst. Wir brauchen die Heilige Schrift, wie wir sie nennen, wir brauchen die Bibel, um unseren Glauben Substanz zu geben. Denn es kommt nicht auf die Quantität deines Glaubens an und wie sehr du dich glaubensstark fühlst. Es kommt auf die Qualität dessen an, was du glaubst. Das ist der springende Punkt. Eine zweite These. Bei deinem Glauben zählt nicht die Größe, sondern die Echtheit. Ich habe mal hier einen Bibelvers aus einer seltsamen Übersetzung, aber ich mochte es hier an dieser Stelle, deswegen mute ich euch das mal zu. In 1. Petrus 1, Vers 6, Vers 7, da heißt es, auch wenn es gerade noch für eine kleine Zeit ätzend sein mag und ihr hier und da ausgetestet werdet, das passiert nur, damit euer Vertrauen in Gott immer fester und stärker wird. Es soll gereinigt werden, so wie man Gold in einem Ofen zum Schmelzen bringt, um den Schmutz, der da drin ist, zu verbrennen. Dadurch wird es gereinigt. Hast du gewusst, dass egal wie oft du Gold einschmelzt, es verliert niemals an Qualität oder an Gewicht? Wenn du reines Gold schmelzt, zum Schmelzen bringst und lässt es dann wieder härten, ist es genauso schwer wie vorher. Es verliert nichts dabei, du kannst es 1000 Mal hintereinander machen. Ja, lieber Uwe, aber mein Liebster hat mir mal einen Ring geschenkt und den habe ich eingeschmolzen und der war hinterher viel leichter. Das stimmt ja gar nicht. Ja, wie soll ich dir das jetzt sagen? als dein Liebster dir diesen Ring ausgesucht hat, war er gerade wahrscheinlich nicht so ganz dolle gut bei Kasse. Und Gold gibt es in verschiedenen Reinheitsgraden. Und alles das, was nicht wirklich Gold ist, das verschwindet durch den Erhitzungsprozess. Ja, dann hast du hinterher weniger. Aber das, was vorher Gold war, das ist auch jetzt noch Gold. Versteht ihr? Reines Gold kann nicht weniger werden. Es kann tausendmal eingeschmolzen werden. Es kann nicht weniger werden. Aber die Fremdstoffe, davon wird es gereinigt durch das Feuer. Das ist das Bild, das der Petrus hier aufgreift. Und dein Glaube wird gereinigt in den Feuern der verschiedenen Lebensprüfungen. Und Fremdstoffe, die mit deinem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, aber das so gefühlt wie bei einem Ring, ne? Es ist so eins, ein Ring, es fühlt sich an wie Teil meines Glaubens, zum Beispiel Religiosität. Dinge, die einfach anerzogen sind in der Gemeinde. Oder irgendwann haben mal alle ein Buch gelesen und waren total begeistert von diesem Buch, von diesem einen Buch. Und dann hast du das auch gelesen und da steht dann alles Mögliche drin und es klang erstmal gut, das hast du so übernommen und so. Es gibt ja so viele Dinge, die in den schwierigen Zeiten deines Lebens dann aber nicht tragen, weil sie nicht wirklich Teil deines Glaubens sind. Du hast sie einfach übernommen. Oder Idealismus. Mann, was war ich manchmal irritiert und habe gedacht, Glaube soll doch wachsen, ein Leben lang soll ich doch wachsend sein im Glauben. Meiner fühlt sich viel leichter an als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, meine ich, manchmal hätte ich mehr geglaubt. Mit der Frage war ich echt unterwegs, auch vor Gott. Ich habe gesagt, was läuft denn hier schief? Vor 20 Jahren als junger Prediger, vor 30 Jahren, mein Gott, ich hatte alle Antworten, ehrlich. Ich wollte nicht arrogant sein, ich hatte alle Antworten. Und heute habe ich oft den Eindruck, ich habe noch nicht mal alle Fragen. Der junge Mensch ist idealistisch. Ja, mit 15 kommt der David an die Front und da sind die erwachsenen Krieger, da sind die geschulten Leute, da sind die Realisten und sagen, boah, das geht nicht, gegen diesen Goliath kommt keiner und sagt, aber wieso? Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Ich kann jeden verstehen, der ihm am liebsten in den Hintern getreten hätte. Ich kann jeden verstehen. Diese jugendliche Arroganz, diese jugendliche Unbestimmung, dieser Idealismus, der denen so leicht fällt. Und der uns mit jedem Jahr schwerer fällt. Gute Nachricht, Opi. Idealismus ist kein Glaube. Idealismus ist eine wunderbare Sache, ist aber ein Gut, was im Laufe des Lebens nicht unbedingt mehr wird durch Erfahrung. Früher konnte ich meinen Idealismus von meinem Glauben nicht unterscheiden. Ich konnte auch viel schneller alles Mögliche glauben, was Leute sagten, auch von der Kanzel. Kaum was gesagt, habe ich es geglaubt. Ist heute nicht mehr so. Hab heute da schon noch mal ein paar Fragen, auch wenn es gut klingt und auch wenn es mit einem Witz kommt. Und das solltet ihr auch. Und je länger ihr dabei seid, desto mehr werdet ihr das. Ja? Glaube wird eingeschmolzen in unseren Lebensprüfungen, in den schweren Stunden unseres Lebens. Und es wird gereinigt von Religiosität, von Dingen, die wir übernommen haben, von Idealismus, von naiver Gutgläubigkeit. Wenn wir Nachteile wegen unseres Glaubens in Kauf nehmen müssen, wenn wir durch schwere Krankheit gehen, beruflicher Abstieg, wenn wir enttäuscht sind von Menschen, mein Gott, wenn wir enttäuscht sind von Geschwistern, nach einer schweren Zeit, habe ich festgestellt, fühlt sich mein Glaube oft leichter an. Er fühlt sich leichter an, aber er ist nicht weniger geworden, er ist echter geworden. Ich habe nie mehr Glauben gehabt als vorher. Und es ist schon hochinteressant, in den schwersten Stunden meines Lebens zu sehen, was hier wirklich trägt, was hier wirklich gewachsenes Gottvertrauen ist und was Fremdstoffe sind. Früher war mein Glaube nicht größer, er war fetter. Aber ich habe festgestellt, fetter Glaube hilft mir nicht, wenn ich ihn wirklich brauche. Da brauche ich einen schlanken, durchtrainierten Glauben. Gereinigt von Fremdstoffen. Ja? Ein Glaube, der wirklich da ist. Vielleicht nur so groß wie ein Senfkorn, aber echt. Mit der Verheißung, dass er Berge versetzen kann. Dritte These. Nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Motivation. Paulus sagt in Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Nun, das Wort im Griechischen für wirksam im Grundtext ist das Wort energeo. Das verstehen wir alle. Aber wir kennen das halt nicht so als Verb. Man könnte es so übersetzen, das wäre falsches Deutsch, aber ihr würdet es verstehen. Denn in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe energisiert wird. Das heißt, der Glaube, der seine Kraft aus der Liebe zieht. Also stell dir vor, du willst morgens zur Arbeit fahren und dein Auto springt nicht an. Mein Vorschlag ist immer, bevor du jetzt den gesamten Motor auseinanderbaust und alles in Frage stellst oder dir überlegst, ob du dir ein neues kaufen kann, frag mal deine Frau, ob sie getankt hat. Oder deinen Mann. Denn wenn nicht, liegt es nicht am Auto. Es liegt daran, dass es keine Kraft hat. Der Kraftstoff fehlt. Ein Auto braucht Kraftstoff. Ist ja gerade auch sehr viel die Diskussion, welchen der richtige ist für unsere Umwelt. Aber eins ist schon mal klar. Ein Auto braucht Kraftstoff. Nur weil es ein tolles Auto ist, nur weil es stark ist, nur weil es 270 PS hat, nur weil es allen möglichen Schnickschnack hat, nur weil es in Top-Ausstattung kommt und auch immer gewartet wurde, heißt es nicht, dass kein Benzin braucht. Und Paulus sagt, dass der Glaube seine Kraft durch die Liebe zieht. Das heißt, Glaube braucht auch das richtige Motiv, um effektiv zu sein. In Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe angetrieben wird, der durch die Liebe seine Kraft bekommt. Das heißt, Glaube wird kraftlos ohne Liebe. Was heißt denn Glaube? Glaube bedeutet ja eben auch zu nehmen. Ich höre das Evangelium zum Beispiel, so geht's hier los. Und jemand sagt, ein Heil ist bereitet für dich in Jesus Christus. Du darfst es nehmen. Und ich sage, boah, prima. Und der Himmel schenkt mir die Gnade, glauben zu können. Und so nehme ich. Glauben heißt nehmen. Aber nehmen kann ja irgendwann auch eine ziemlich egoistische Dimension bekommen. Dann glaube ich für mich und für meine Gesundheit und für noch einen besseren Job und meine Frau sieht jedes Jahr jünger aus und ich glaube mir so ein wunderschönes Leben zusammen. Ne? Nehmen. Und Paulus sagt, Glaube verliert seine Wirksamkeit ohne die Liebe. Glaube ist nicht etwas Egoistisches, sondern Glaube steht dann im Dienst der Liebe. Deswegen ist es ja in der Bibel hochinteressant. Wir dürfen ja mit unseren Anliegen zu Gott kommen. Jeder darf ja so seinen Kram vor Gott ausbreiten, jeden Tag. Deine Schmerzen und eine Arbeit ist gerade schwierig und darfst du jeden Tag vor Gott kommen. Aber die Verheißungslage, wenn ich für dich bete und du für mich, wenn man das mal im gesamten Neuen Testament anschaut, ist unendlich viel besser, als wenn ich für mich selber bete. Also auch wenn man nicht so ein Oberfrommi ist, sondern mehr Mathematiker. Oder Statistiker, so effektiver Mensch, ne? Dem sei gesagt, es bringt mehr, wenn ich für dich bete und du für mich. Also die Verheißungslage, sage ich dir als Theologe, ist eindeutig besser. Wir dürfen selber kommen, wir dürfen selber bringen, selbstverständlich steht da eine Verheißung drauf. Aber wenn wir füreinander beten, deswegen ist Fürbitte so wichtig. Gott mag das, wenn ich mit deinen Anliegen mal mich vergesse und ich komme mit deinen Anliegen vor seinen Thron und sage, Herr, der Andreas, du siehst diese Woche und du siehst, das ist total überfordert. Und ich rede mit Gott über Andreas. Da steht Gott total drauf. Liebe. Mein Glaube, den ich einsetze für jemand anderen, Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Das ist, worum es geht. Wenn ich sehe die großen Glaubenshelden in Hebräer 11, wenn ich an Mose denke, der sich entschied, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, diese Menschen zu lieben. Dieses primitive Sklavenvolk. Ich meine, er war Ägypter von seiner ganzen Mentalität, von seiner Ausbildung. Er war herrschende Klasse. Und er stellt sich einem Kampf gegen das Unrecht, gegen die Ausbeutung, gegen Pharao, gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt aus Liebe. Er trifft eine Entscheidung. Und alles das, was sie erleben, das Rote Meer wird geteilt und die vielen, vielen Wunder, alles das, was kommt. Der Glaube bewegt Berge, ja, aber er war doch so sehr motiviert durch die Liebe eines Moses für dieses Volk, das er erwählt hat. Und zwar einen hohen Preis dafür zu zahlen. Wisst ihr, was die effektivsten Gebete sind, meine Meinung, die jemals gesprochen werden? Die effektivsten Gebete sind, wenn Mütter für ihre Kinder beten. Vielleicht sind Omas auch nah dran. Es ist so uneigennützig. Es ist so uneigennützig. Ich sage euch was, wenn die dann noch heulen, die kriegen alles. Die kriegen alles, echt, die kriegen alles. Ja? Und wenn ich dann so meine Gebetsliste habe und was mich mir noch alles wünsche für mein Leben und wo ich noch denke, wo der Herr mich noch mal segnen könnte und so weiter, dürfen wir alles bringen, alles keine Sünde. Ja? Aber wenn wir anfangen, füreinander zu beten, wenn unser Glaube motiviert wird durch die Liebe, hat das eine ganz andere Effektivität. Die Motivation zählt. Viertens, nicht die Größe deines Glaubens zählt, sondern was du damit machst. Glaube ist etwas Aktives. Glaube ist nicht irgendeine Meinung in deinem Kopf, sondern Glaube hat immer die Kraft, auch aktiv zu werden. Jesus hat ja gesagt, wir haben es gelesen in Matthäus 17, 20, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Ich übersetze mal anders. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn und würdet nicht zu diesem Berg sprechen, hebe dich hinweg von hier dorthin, so würde er sich nicht hinwegheben und alles würde euch unmöglich sein. Also das Glauben und Sprechen zum Beispiel ist hier aneinander verknüpft. Ja? Das Senfkorn ist ein winziges Saatkorn und es wird zu einem riesigen Baum, aber unter einer Voraussetzung, Baby, du musst es säen. Das Saatkorn in deiner Tasche, sagen, hey, ich habe einen Glauben wie ein Senfkorn, willst du mal sehen? Ey, Alter, aber nicht pusten, das ist weg, guck mal. Ja? Da in deiner Tasche bringt das gar nichts, es muss gesät werden, es muss in den Boden fallen. Das ist der ganze Gedanke von einem Saatkorn. Das trägst du nicht wie ein Talisman irgendwo in deiner Tasche. Ich habe so meinen Glauben und das ist so mein, ne, komme ich mit klar. Nein, nein, es muss gesät werden. Wir lesen über einen Mann namens Noah in Hebräer 11. Noah glaubte und baute. Und weil er glaubte und baute, wurde er errettet. Hätte er nur geglaubt, wäre er ertrunken. Im Glauben ertrunken. Gott sagt, ich will eine, ja, super, glaube ich. Nein, Noah spuckte in die Hände und fing an, eine Arche zu bauen. Glaube macht uns aktiv. Das unterscheidet Glaube von irgendwelchen, Glaube ist ja so ein Doppelwort, ne? Wenn man sagt, so, ich gehöre dem evangelischen Glauben an, dann meint man ja so Abendmahlsverständnis und so. Darüber reden wir gerade nicht, ne? Wir reden über Gottvertrauen. Ja, wir reden über Glaube als eine Kraft, nicht als eine Zusammensetzung von dogmatischen Lehrsätzen, die du für richtig hältst. Das ist nett, aber das trägt nicht sehr in schweren Zeiten. Sondern wir reden hier über Gottvertrauen. Und dieses Gottvertrauen, Abraham glaubte und dann verließ er sein Land. Im Neuen Testament eine blutflüssige Frau kämpft sich durch eine Menschenmenge, in der sie gar nicht hätte sein dürfen. Denn sie sprach, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berührte. Versteht ihr, all diese Leute haben so viel getan. Die haben geglaubt und haben gesprochen und haben getan. Glauben, bekennen, tun ist eine Einheit. Glaube als ein, ich glaube an den dreieinen Gott. Das ist schön, das ist gut, das ist richtig, das ist dein Fundament. Aber das ist nicht dieses Vertrauen. Wenn du wissen möchtest, was du wirklich glaubst, dann schau dir dein Leben an. Es ist das, was du lebst. Wenn du wissen möchtest, was glaube ich eigentlich in Bezug der Großzügigkeit, des Gebens und des Zehntens, nun guck dir an, was du so mit deinem Geld machst. Dann weißt du sofort Bescheid, was du glaubst. Nicht, was du dogmatisch für richtig hältst und was dir jeden Tag ein schlechtes Gewissen macht. Darüber rede ich nicht. Ich rede über das, was du glaubst. Das, was Substanz bekommen hat in deinem Herzen, das wird immer zur Tat führen. So viel ist gepriesen worden, unser Glaube soll kindlich sein. Ja, ich gebe dir recht, kindlicher Glaube ist wichtig. Aber ich möchte uns ermahnen, dass wir kindlichen Glauben und kindischen Glauben nicht verwechseln. Kindischer Glaube ist, wenn der Fünftklässler auf dem Weg nach Hause betet, nach der Geografiearbeit, Examen und sagt, bitte, lieber Gott, mach, dass London die Hauptstadt von Frankreich ist. Ne? Obwohl Glaube Berge versetzen kann. Baby, aber solche Gebete werden nicht erhört. Das ist kindischer Glaube. Ja? Das ist kindischer Glaube. Es ist kindisch zu denken, dass weil du in deinem Kopf eine gewisse Meinung hast, dass etwas passiert. Nein, Glaube hat immer mit Tat zu tun. Daran lässt sich Glaube messen. Und da, wo Glaube aktiv wird, ja, da, wo Glaube aktiv wird, da werden Berge versetzt. Das Senfkorn muss gesät werden. Egal, was du glaubst und wofür du glaubst, tu etwas dafür. Tu etwas dafür. Wenn du glaubst, dass Gottes Friedensreich kommen möchte auf diese Erde, dass diese Welt gerettet werden soll, dass Ungerechtigkeit ausgerottet werden soll, dann leb jetzt so. Unser König kommt wieder, Dinge werden sich ändern, dann leb jetzt so. Nimm deinen Glauben und investier ihn und sieh, wie er wächst und wie er Dinge bewegt. Eine fünfte These und damit komme ich zum Schluss. Nicht die Größe des Glaubens zählt, Gott sei Dank, sondern die Größe Gottes. Nicht die Größe deines Glaubens zählt, sondern die Größe deines Gottes. Andreas hat es ja vorhin schon angesprochen, diese Geschichte in Markus 9, 22 bis 24. Ein Mann kommt zu Jesus und ist verzweifelt über den gesundheitlichen Zustand seines Kindes. Und er sagt zu Jesus, wenn du was kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sofort schrie der Vater des Knabens mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wow, hier ein paar Wahrheiten auf engstem Raum. Jesus kritisiert eine Haltung, ohne Frage. Wenn du was kannst, dann mach mal. Wenn der liebe Gott kann, dann soll er mal tun. Ja, so. Jesus sagt, nein, darum geht es nicht. Wenn ich was kann, dann mach mal. Sondern alles ist möglich dem, der glaubt. Glaube ist eine Voraussetzung. Glaube ist die Art, wie Gott agiert. Das ist die Sphäre, in der Gott ist. Gott sprach, es werde und es ward. Es ist die Sphäre des Glaubens, in der Gott lebt und zu der er uns einlegt. Wenn du was kannst, dann mach mal. Jesus sagt, nee, reicht nicht. Und jetzt kommt aber der Punkt. Dieser liebende Vater entscheidet sich für den Glauben trotz aller Zweifel. Er entscheidet sich für den Glauben, er fängt an zu weinen und bricht in Tränen aus und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich liebe diesen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er drückt diese ganze Zerrissenheit aus, die wir als Christen doch so oft in dieser unvollkommenen Welt erleben. Zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir im Wort finden und dem, was wir da manches Mal erleben. Und manchmal sind wir so nachdenklich. Und verstehe nicht, wenn Gott doch allmächtig ist, was ist denn nur los mit dieser Welt, was passiert denn überall? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und hier verstehe ich, Glauben ist eben auch eine Entscheidung und nicht ein Gefühl. Und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Aber vor Gott zählt unsere Entscheidung. Wenn du zweifelst und dich für den Glauben entscheidest, das ist, was ich hier lerne, dann ist das für Gott völlig okay. Du kannst das entscheiden. Das finde ich stark. Du kannst das entscheiden. Jesus sagt, wenn du was kannst, dann mach. Tut mir leid, reicht nicht. Glaube muss sein. Aber ein Mann, der wirklich Senfkorn-Glauben ausdrückt, kleiner kannst, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich bin verzweifelt. Und wenn ich jetzt glauben sage, gut, dann glaube ich eben. Ich entscheide mich einfach mal dazu. Aber meine Zweifel sind so riesig groß. Meine Zweifel fressen mich auf. Wisst ihr, Glaube und Zweifel, das ist wie Licht und Schatten. Die bedingen einander. Zweifel ist nicht Unglaube. Die Bibel warnt uns vor dem Unglauben. Zweifel gehören schon irgendwie dazu. Manche Leute haben so ein schlechtes Gewissen, weil, liebe Schwester, brauchst du nicht. Jesus versteht deine Zweifel. Weißt du, warum du zweifelst, liebe Schwester? Du zweifelst, weil du glaubst. Würdest du nicht glauben, so hättest du keine Zweifel. Ich kann nicht fliegen. Wenn ich mich auf die Zinne eures Tempels hier stelle, bin ich nicht versucht, herunterzuspringen, weil ich nicht glaube, dass ich fliegen kann. Habe ich manchmal Zweifel daran? Nein. Ich glaube es nicht. Deshalb zweifle ich nicht. Ich glaube, dass ich in Christus Jesus ein neuer Mensch bin, eine neue Natur bin, dass der Heilige Geist in mir lebt, dass ich ein Überwinder bin, dass ich ein Erbe bin in Christus Jesus, dass meine Identität durch und durch geheiligt und wunderbar ist, dass er das alles für mich getan hat. Zweifle ich? Ja. Dolle. Warum? Na, weil ich es glaube. Verstehst du? Du kannst nur dann zweifeln, wenn du glaubst. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich finde es so mutmachend, ihr Lieben, wie Jesus uns zeigt, wie die Schrift uns zeigt in dieser Stelle, dass die Entscheidung für den kleinen Glauben reicht. Bitte nimm das noch mit. Es kommt nicht darauf an, wenn du eine große Herausforderung hast, ja, im Leben. Es kommt nicht darauf an, dass du dann auf einmal spürst, boah, ich spüre so einen unfassbaren Glauben. Ich spüre so, das Problem glaube ich jetzt einfach mal weg. Ich spüre so, ich werde jetzt gleich die Berge versetzen. Haha, Diagnose vom Arzt, kann ich nur drüber lachen, mein Gott ist größer. Ha. Manchmal reden ja Leute so. Vielleicht fühlen sie es auch manchmal so. Gut für die. Ist aber keine Voraussetzung. Du darfst voller Zweifel sein, darfst auch Angst haben. Ja. Die Entscheidung für den Glauben. Sagen, Gott, aber ich werde dir glauben. Hilf meinem Unglauben. Hilf meinen Ängsten, hilf meinen Zweifel. Du hast es verdient, dass ich diese Entscheidung zu treffen, ganz egal, was du fühlst, das macht mir total Mut, dass da was geht in jeder Situation meines Lebens. Egal, wie ich zweifle, egal, wie ich am Boden bin, ein Ich glaube, hilf meinem Unglauben, geht immer. Kriege ich hin. Was für ein Angebot. Wie klein darf mein Glaube sein? Nicht die Größe des Glaubens zählt, sondern die Größe unseres Gottes. Es gibt manchmal eine Betonung, eine theologische Betonung, vor allen Dingen vor einiger Zeit war die sehr stark, ist ein bisschen still darum geworden, ich denke es gut so. Da ging es so ein bisschen für meinen Geschmack um den Glauben an meinen Glauben. Und so wie manche ins Fitnessstudio gehen und machen Bodybuilding, machten manche dann in der Gemeinde Glaubensbuilding und haben Verheißungen auswendig gelernt und gesagt, das ist gut für den Glauben, ne? Das ist eine gute Ernährung für den Glauben, der wird jetzt immer stärker und dann wirst du sehen. Irgendwann gehst du wie John Wayne mit 2 Colts durch das Dorf und sollte sich dir ein Problem in den Weg stellen, dann glaubst du das weg. Schwierig. Ist ja nicht völlig unbiblisch, dass Glaube stark werden kann, dass wir richtig positiv werden können. Es ist ja was dran. Nur ich warne vor der Gefahr, dass wir hineinkommen in einen Glauben an unseren Glauben. Es ist der Glaube an einen großen Gott. Ein winziger, winziger, winziger Glaube an einen großen Gott. Das ist, was Jesus sagt. Der versetzt Berge. Und wenn dein Glaube wächst und sich gut und stark anfühlt, Mensch, genieß es. Aber wenn du gerade unter Druck bist und voller Zweifel und voller Fragen und voller Ängste und du willst diesen Glauben, das will irgendwie so dein Gefühl überhaupt nicht, dann sag, ich glaube, ich entscheide mich, ich darf mich entscheiden, ich entscheide mich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieses Gebet wird Gott beantworten. Es geht nicht um den Glauben an deinen großen Glauben, sondern um den Glauben an deinen großen, gnädigen und liebevollen Gott, der dich Freund nennt. Wie schön ist das denn? Amen. Ich würde sehr gerne noch beten dürfen. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Unser Gott und Vater, wir stehen heute mal wieder staunend vor dir. Wir haben gebetet und wir haben gesungen. Es hat uns berührt, dass du uns Freunde nennst. Es hat uns berührt, dass du uns so bedingungslos liebst. Herr, manchmal gehen diese Dinge im Alltag so schnell verloren und es ist dann irgendwie so eine Richtigkeit, aber nicht mehr so eine tragende Wahrheit. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort nimmst, was heute ausgesät wurde, und dass es Frucht bringt, dass es auf guten Herzensboden fällt und dass es reichlich Frucht bringt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir jeden Tag unseres Lebens, auch heute und in dieser ganzen Woche, daran erinnert werden, dass wir uns entscheiden können. Entscheiden können, dir zu glauben, auf deinen Verheißungen zu stehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass es bei dir nicht darum geht, dass wir eine Leistung erbringen und uns etwas verdienen, sondern dass du in deiner Gnade alles vorbereitet hast für uns und dass wir nehmen dürfen durch den Glauben. Das ist so schön, Herr. Dafür lieben wir dich. Danke dir von ganzem Herzen. Amen.